In die Welt der sommerlichen Naturkulisse gehört auch das nächste Lied, das Lied vom Halmorakel. Do der Sommer kommen, was? Das ist im Fischertaschenbuch die Nummer 19. Als der Frühling wiederkam, da man Blumen Wonne sah, bei der Vöglein singen, sah aus dem Grase dringen, kam ich einem langen Gefilde zugegangen, wo ein lauter Brunnen entsprang. Vor dem Walde war sein Gang bei der Nachtigallgesang. Auf dem Felde stand ein Baum, da entspann sich mir ein Traum. Ich war zu dem Bronnen gegangen aus der Sonnen, bei der breiten Linden ein Schattendach zu finden. An den Bronnen setzt ich mich, alle Sorge bald entwich, so entschlief ich wonniglich. Da bedünkte mich zur Hand, wie mir diene Meer und Land, wie der Geist vor Sorgen im Himmel sei geborgen und dem Leib gegeben ein neues, freies Leben. Alles Leids vergaß ich da, weiß der Himmel, wie's geschah, schönen Traum ich nimmer sah. Gerne schlief ich Irma da, in der Übersetzung nicht von Simrock, sondern von P. Haase. Ich wünschte, ich erwachte nie, aber so ein Krähenvieh weckte krächzend mich, scher jede Krähe sich zur Hölle doch zurück. Sie nahm mir all das Glück, wie ich durch ihr Schrein erschrak. Ihr Glück war, dass kein Stein da lag, sonst wär es ihr jüngster Tag. Und nun die Pointe in der letzten Strophe, in ironischer Maske, eine kritische Parodie auf abergläubisches Zauberdenken. Eine Frau, alt wie die Nacht, hat mir wieder Trost gebracht. Die hab ich gefragt. Da hat sie mir gesagt, was der Traum bedeute. Das merket, lieben Leute, zwei und einer, das macht drei. Ferner fügte sie noch bei, dass mein Daumen ein Finger sei. Nun zu den Mädchenliedern im eigentlichen Sinne. Herze, liebes Frau Wellin, im Fischertaschenbuch Nummer 21. Sie merken schon an der Anrede, Herze, liebes Frau Wellin, hier hat sich eine Welt gewandelt. Frauwe, das ist die Anrede an die Herren. Frau Wellin ist eine Verzärtlichung dieser Anrede, liebe kleine Herren. Und dass er dem Mädchen, dem schlichten Mädchen überhaupt die Anrede Frauwe gönnt, zeigt, wie er die hohe Welt überführt in die Welt der Unmittelbarkeit, der Gegenseitigkeit. Herzgeliebte Herren mein, Gott leih dir heut und ewig Heil. Könnt ich höhern Preis dir leihen, dir wird auch dieses Lob zuteil. Doch was kann ich sagen mehr, als dass dir niemand holder ist, denn ich, das macht mein Leid so schwer. Viele schelten mich, dass ich nicht höher wende meinen Sang. Das heißt bei Walter, siehe verwiesend mir, dass ich so nittere wende meinen Sang. Und von dieser Formel her ist dann der irreführende Begriff der niederen Minne genommen worden. Also, sie verweisen es mir, sie schelten mich, dass ich nicht höher wende meinen Sang. Die verkennen sicherlich, was Liebreiz ist, ihr Leben lang. Nein, sie kannten Liebreiz nie, die nach dem Gut und nach der Schöne minnen, weh, wie minnen die, also die haben die Liebe nie erkannt, die gemäß Gütern und Schöne lieben. Oft ist Hass in schöner Brust. Drum jagt nach Schönheit nur ein Tor. Liebreiz gibt dem Herzen Lust. Drum geht der Schönheit Liebreiz vor. Liebreiz gibt auch schönen Leib. Das kann die Schönheit nimmermehr. Nie macht sie liebenswert ein Weib. Also Walters Ästhetik und Ethik sagt, die Liebe macht den Menschen schön. Hingegen kann die Schönheit als solcher noch niemals Liebe verwirklichen. Ich vertrage und vertrug und will noch Widerspruch vertragen. Du bist schön und hast genug. Was will denn solcher Tadel sagen? Mag er doch, ich bin dir hold und nehm dein gläsern Fingerlein für aller Königinnen Gold. Also der Ring aus Messing vielleicht mit dem Glasstein, ziehe ich diesen Ring, ziehe ich dem Gold einer Königin vor. Und nun die letzte Strophe. Hast du Treu und Stetigkeit, so bin ich aller Sorg erwehrt, dass mir jemals Herzeleid um deinetwillen widerfährt. Hast du aber diese nicht, so müssest du mir nimmer werden, weh mir dann, mein Herz gebricht. Also erneut das Bekenntnis zur Gegenseitigkeit der Liebe aus der Tiefe des wahren Gefühls. Hast du Trüf und Stätigkeit, so bin ich des Ahnangest gar, dass mir irme Herzeleid mit deinem Willen widerfahr. Hast aber du der Zweier nicht, so müßest du mir niemer werden, o weh dann das Geschicht. Mit der Verherrlichung des individuell persönlichen Empfindens der Liebe hat Walter einen neuen Kernbegriff in die deutsche Lyrik des hohen Mittelalters eingeführt. Minne, der alte, abgeschliffene Terminus, der meinte das Allgemeine, das Umfassende. Liebe meint das Unmittelbare. Und wer Reichtum und Schönheit zum Maßstab der Zuneigung macht, was weiß der von Liebe? Weh, wie minnend dir! Nehmt Frauwe diesen Kranz, in der Fischer-Taschenbuchausgabe die Nummer 23. Das ist eine viel gerühmte und viel berühmte sogenannte Pastorelle. Die Pastorelle, dem Genre objektiv, also dem beschreibenden Genre angehörig, ist eine lyrische Gattung, aus der Romagna stammend, die die Liebesbegegnung im Freien darstellt, eines meistens Ritters mit einer Hirtin oder einer Schnitterin, einer jungen Magd, eines jungen Bauernmädchen. In Strophe 1 und 2 und 3 erleben wir das Traumbild des Mannes, in Strophe 4 dann das Erwachen. Nehmt, Herren, diesen Kranz, sprach ich jüngst zu einem Mägdlein wunderhold, so zieret ihr den Tanz mit den schönen Blumen, die ihr tragen sollt. Hätt ich viel Gold und Edelsteine, sie müssten euch gehören, kann ich redlich schwören, vertraut mir, dass ich's ernstlich meine. Und er redet weiter, ihr seid so wohlgetan, dass ich euch ein Kränzlein gönnte, herzlich gern, so gut ich es nur winden kann. Noch viel Blumen stehen, rot und weiße, fern, die weiß ich dort in jener Heide, wo sie gar hold entspringen, bei der Vöglein singen, da sollten wir sie brechen, beide. Wieder diese hocherotische Metapher. Jetzt schildernd, sie nahm, was ich ihr bot, einem Kinde gleich, das Ehre hart, sagt Walter. Einem Kinde gleich, dem Freundliches geschieht, ist natürlich eine unmögliche Übersetzung. Einem Kinde gleich, das Ehre hat. Also er erhebt wieder das einfache Mädchen, nicht wahr? Denn Ehre gehört der Dame, der Domna, der Frauwe. Ihre Wänglein wurden rot wie die Rose, da man sie bei Lilien sieht. Ihr Auge schämte sich das Lichte, ein holdes Gegengrüßen ward mir von der Süßen, und bald noch, was ich nicht berichte. Und nun erwacht er. Ich glaubte niemals mehr Freude zu gewinnen, als ich da besaß. Die Blüten fielen schwer von den Bäumen bei uns nieder in das Gras. Ich war so fröhlich, dass ich lachte. Als mich der Traum umsponnen hielt mit solchen Wonnen, da ward es Tag und ich erwachte. Mir ist von ihr geschehen, dass ich allen Mädchen jetzt zur Sommerzeit muß in die Augen sehen. Fänd ich meine wieder, o der Seligkeit. Wär sie bei diesem Ringeltanze, ihr Frauen habt die Güte, rücket auf die Hüte, seh ich sie wieder unterm Kranze. Es folgt das vielleicht berühmteste seiner Lieder, nämlich Unter der Linden an der Heide. In der Fischer-Ausgabe die Nummer 24. Unter der Linden an der Heide. Und nun stocke ich schon wieder, denn das kann ich nach Simrocks Übersetzung wirklich kaum über die Lippen bringen, wo ich mit meinem Trauten saß. Also erstens ist der Traute nach 160, 170 Jahren, so viel trennt uns ja von Simrock, kaum mehr erträglich, nicht wahr? Und dann, da unser Zweier Bette was, das heißt die Geschamigkeit des prüden, frühen 19. Jahrhunderts, hindert Simrock vorerst, muss ich sagen, hindert ihn vorerst, von einem Bett in dem Grün zu reden, und stattdessen nimmt er die sitzende Position ein. Also, ich kann's nicht anders jetzt lesen, als er es vorschlägt, aber wir hören es mit ironischer Distanz. Unter der Linden, an der Heide, wo ich mit meinem Trauten saß, da mögt ihr finden, wie wir beide die Blumen brachen und das Gras. Vor dem Wald mit süßem Schall, Tandaradei, sang im Tal die Nachtigall. Ich kam gegangen zu der Aue, da fand ich meinen Liebsten schon. Ich ward empfangen, hehre Frau, dass ich noch selig bin davon. Ob er mir auch Küsse bot, Tandaradei, seht, wie ist mein Mund so rot. Da ging er machen uns ein Bette aus süßen Blumen mancherlei. Das wird man lachen, noch ich wette, so jemand wandelt dort vorbei. Bei den Rosen er wohl mag, Tandaradei, merken, wo das Haupt mir lag. Wie ich da ruhte, wüsst es einer, behüte Gott, ich schämte mich. Wieder Prüderie, nicht wie ich da ruhte, sondern dass er bi mir geläge. Wesses Irmen, nur in Wolle Gott, so schamte ich mich, also dass er bei mir lag. Wüsste es jemand, ich schämte mich. Wie mich der Gute herzte, keiner erfahre das als er und ich. Herzte, also liebte, erfahre das als er und ich. Und ein kleines Vögelein, Tandaradei, das wird wohl verschwiegen sein. Ja, ob es das Schönste von Walters Liedern ist, wage ich nicht zu sagen. Es ist das Berühmteste. Berühmt auch durch diesen Kehrreim Tandaradei, der natürlich heute leicht veralbert wird. Aber Sie müssen ihn sich vorstellen als Untermalung vielleicht einer tänzerischen Wendung. Nun ist das Ganze ja wieder eine Rolle. Es ist ja eine stilisierte, hochstilisierte Naivität, gesungen von einem Mädchen. Und ich habe, um es zu gestehen, Schwierigkeiten, mir den Vortrag vorzustellen, denn der Vortrag erfolgte ja nicht durch ein Mädchen. Mädchen haben in der höfischen Gesellschaft nichts zu suchen, spielen keine Rolle, schon gar keine darstellende. Also der Sänger selbst hat dieses Lied gesungen und hat es gewissermaßen transvestitisch gesungen. Und da habe ich eben doch einige Schwierigkeiten mit der Szene selbst. Ich füge den Mädchenliedern nun ein Gedicht hinzu, das den ganzen Walter offenbart, jedenfalls in der zweiten Strophe. Den Walter, der immer wieder sich der bitteren Realität stellt, der das Gaukelgespinst der Illusion durchstößt, der immer die bitteren Gallen in dem Honige schwimmen sieht, die bittere Galle im Honig schwimmen, der, so sagt er, nie halben Tag mit ganzen Freuden hart vertrippen, der nie einen halben Tag mit unversehrter Freude verbracht hat, der sich nie blenden lässt von der lieblichen Vorderfront der Frau Welt. Das ist das Lied »Mührst dich noch geläben«, Fischertaschenbuch Nummer 25. Möcht ich's noch erleben, dass ich Rosen läse mit dem holden Mägdelein. Wollt ich doch mich so mit ihr erkosen, dass wir ewig Freunde müssten sein. Würde mir ein Kuss zur guten Stunde von dem roten Munde, so genäß ich aller Not und Pein. Ja, das ist noch konventioneller Minnesang. Aber nun, was soll weise Rede, was soll singen, was soll Frauenschöne, was soll gut, seit man niemand sieht nach Freude ringen, seit man ungescheut das Schlechte tut, seit man Treue, Milde, Zucht und Sitte stieß aus unserer Mitte, so verzagt an aller Lust der Mut. Da sind nun wieder diese höfischen Termini, die wir übersetzen. Lieblich sprechen, das ist die Attitüde des Sängers und sein Singen. Gurt sind irdische Güter. Freude, nach Freuden ringen, das ist die kanonische Haltung des höfischen Menschen. Übel ist das Böse. Und nun Trüve, Milde, Zucht und Ehre. Trüve, das mag unserem Treuebegriff entsprechen. Milde, das heißt Großzügigkeit, Freigebigkeit. Zucht, das ist die Erziehung, die angemessene Haltung. Ehre, das ist das Ansehen vor der Welt. Will verflecken, so sehre. Und nun lese ich das nochmal mittelhochdeutsch. Was soll lieblich sprechen? Was soll singen? Was soll Wiebes Schöne? Was soll Gurt? Sieht man niemand Sicht nach Freuden ringen, sieht man Üppel, Ahne, Forchte tut, sieht man Trüve, Milde, Zucht und Ehre, will verpflegen, so sehre, so verzagt dann Freuden manniges Mut. Seit man die hohen Güter verspielt, verpfliget, verspielt. Blumen brechen und Rosen lesen sind ein Wahn, lieblich sprechen und singen sind nichtig, des Menschen Leben ein Gebilde aus Hoffnung und Wunsch, Schönheit und Glück sind Traum und Sehnsucht, da, wo wir nicht sind, ist das Glück. Aller Werdigkeit ein Fürgerinne, Fischer-Ausgabe Nummer 26, ein angestrengtes Gedicht, mit grundsätzlichen Erörterungen, aber eben diese Erörterungen in der Personifizierung des Ideals, der Göttin, der Mesotes, der Mensura, der Harmonie, der Maße, diese Erörterungen geben diesem Lied eine wichtige Stellung in Walters Werk und könnten unser Verständnis seiner Liebesauffassung und ihrer gesellschaftlichen Bedeutung wesentlich erhellen, wenn es uns gelänge, es klar zu verstehen, aber die Missverständnisse setzen schon früh ein, wie die vielen Varianten der Überlieferung zeigen, und sie sind bis heute nicht geschlichtet. Aller Werdigkeit ein Fürgerinne, aller Würdigkeit Verleiherin, das seid ihr alleine gar, Frau Maße, wohl ihm, der stets nach eurer Lehre tat. Schämen braucht er um bescheidenen Sinn, sich zu Hofe nicht noch auf der Straße. Darum, so such ich, Herren, euren Rat, dass ihr mich eben lehret werben, ebene werben lehret. Werb ich hoch und werb ich nieder, bringt's Verderben. Zu nieder gab mir schier den Tod. Nun krank ich an dem Überhoch, schüf Unmaß, förder mir nicht Not. Niedere Minne lässt die Seele sinken, dass der Leib nach kurzer Freude schmachtet. Die Freude tut zuletzt unlöblich weh. Hohe Minne pflegt empor zu winken, dass der Mut nach hoher Freude trachtet, die harrt mein Jetzt, damit ich mit ihr geh. Was säumt ihr doch, Frau Maße, länger? Kommt die Herzensfreude, sie entführt den Sänger. Mein Auge hat ein Weib ersehen, wie lieblich ihre Rede sei, mir mag wohl Leid von ihr geschehen. Ja, wie immer auch wir das ebbene Werben hier verstehen müssen und die Herzeliebe, allemal sind diese Verse Ausdruck des Ringens um Maß und Ordnung und Harmonie, um eine Windstille der Seele im Glücksgefühl der Geborgenheit der Liebe. So die Blumen, das ist bei Fischer die Nummer 27. so die Blumen aus dem Grase dringend. Wenn die Blumen aus dem Grase dringen, gleich als lachten sie hinauf zur Sonne, des Morgens früh an einem Maientag, und die kleinen Vöglein lieblich singen ihre schönsten Weisen, welche Wonne hat wohl die Welt, die so erfreuen mag? Man glaubt sich halb im Himmelreiche. Wollt ihr hören, was ich dem vergleiche, so sag ich, was mir wohler doch an meinen Augen öfters tat und immer tut, erschau ich's noch. Denkt, ein edles, schönes Fräulein schreite, wohlgekleidet, wohlbekränzt hernieder, sich unter Leuten wandelnd zu erbauen, Hochgemut im fürstlichen Geleite, etwas um sich blickend hin und wieder, wie Sonne neben Sternen anzuschauen. Der Mai mit allen Wundergaben kann nicht so Wonnigliches haben als ihr viel minniglicher Leib. Wir lassen alle Blumen stehen und blicken nach dem werten Weib. Klingt natürlich wieder furchtbar, als ihr viel minniglicher lieb. Wir lassen alle Blumen starren und kapfen an, das werde wieb, gaffen sie an. Nun wohlan, wollt ihr Beweise schauen, gehen wir zu des Maien Lustbereiche. Tja, gehen wir zu des Maien hochgezieht, das heißt zum Fest des Mai. Der ist mit seinem ganzen Heere da. Schauet ihn und schauet edle Frauen, was dem andern wohl an Schönheit weiche, ob ich mir nicht das bessere Teil ersah. Ja, wenn mich einer wählen hieße, dass ich eines für das andere ließe, ach, wie so bald entschied ich mich, Herr Mai, ihr müsstet Januar sein, ehe ich von meiner Herren wich. Herr Mai, ihr müsstet Märze sehen, ehe ich min Frauen da verlöre. Also, die Frage ist, was ist schöner, was ist vorzuziehen, die Wonne des Frühlings oder die Wonne, die eine Frau darstellt und schenken kann? Und dann sagt er, ich habe gar keine Schwierigkeiten, mich da zu entscheiden, denn ihr Mai, ihr müsstet etwas völlig anderes sein. Märze, sagt Walter, März müsstet ihr sein, also euer Wesen aufgeben, ehe ich von meiner Herren mich trennte, ehe ich min Frauen da verlürre. Das ist ein mit meisterlichen Strichen gezeichnetes, für die ganze höfische Hochkultur repräsentatives Bild. Der Geist der Mädchenlieder ist eingegangen in die hochstilisierte Festwelt der poetisierten Gesellschaftskultur. Dir mir in dem Winter Freude hand benommen. Bei Fischer die Nummer 30. Da wendet er sich gegen die Neider, die Merker, die Kritiker, die spielen eine große Rolle im System des Minnesangs, die ihm die ohnehin üble Winterzeit ganz verleidet haben. Und nun möchte er sie verfluchen. Leider versteht er sich nicht, wie er gesteht, auf wirkungsvolle Verfluchungen. Er erinnert sich zweier Flüche allerdings, die ihm einigermaßen passend scheinen. Er sagt, und ich erkläre das schon mal im Voraus, er sagt, sie sollen in diesem Jahre, vermutlich anstelle seines Sanges, auf nüchtern Magen Esel und Kuckuck schreien hören. Und nur wenn sie ihre Haltung bereuen, dann will er sie von diesem Fluch lösen. Walter wünscht ihnen also, denjenigen, die ihm im Winter alle Lust zum Singen genommen, geraubt haben, dass sie statt seiner nur den Esel hören mögen, weil er ein so lautes und misstönendes Geschrei anstellt. Und den Kuckuck, weil der nur zwei Töne in seiner eintönigen Kehle hat, im Gegensatz zu dem wandelierenden, dem modulierenden Gesang der Nachtigallen, deren eine ja unser Walter ist. Er bezieht sich hier also auf den abergläubischen Bereich des Angangs. Wir sagen in anderer Bedeutung, das ist mir ein Angang. Das heißt, der Angang ist ein Vorzeichen, das einem bei dem Beginn eines Unternehmens entgegenkommt, das kennen wir noch. Morgens früh, wenn wir einen Schornsteinfeger treffen, dann glauben wir vielleicht, das heiße Glück. Oder wenn wir eine schwarze Katze treffen, die läuft uns über den Weg, dann heißt dieser Angang, es könnte Unglück bedeuten. Und nun hören wir uns Walters Gedicht an. Die mir diesen Winter manche Lust benommen, es sei ein Weib, es sei ein Mann, diese Frühlingszeit mag ihnen wohl bekommen, o weh, dass ich nicht fluchen kann. Aber leider kann ich immer nur den üblen Flug unselig. Nein, das wär ein allzu schlimmer. Aber noch zwei fürchterliche Flüche kann ich auch. Den Flüchen bin ich holdgesinnt. Mögen Sie den Esel hören und den Gauch, frühmorgens, wenn Sie nüchtern sind. Ach, wie dauern mich die Armen. Wüsst ich's, dass sie's noch bereuten, wollt ich mich um Gott erbarmen. Jetzt können wir zwei Strophen ohne Not überschlagen und kommen jetzt zur letzten, zur fünften. Liebe Herren und Freunde, helfet mir bei Zeit. Denn sicherlich dem ist nun so. Euch entbiete ich meinen minniglichen Streit. Wohl werde ich niemals wieder froh. Meines Herzens tiefe Wunde, die muss immer offen stehen, bis sie mich küsst mit Liebesmunde. Meines Herzens tiefe Wunde, die muss immer offen stehen, bis sie es heilt, ganz von Grunde. Meines Herzens tiefe Wunde, die muss immer offen stehen, wird sie nicht heil, von Hildegunde. Und wieder müssen wir was erklären. Da war also der Aberglaube des Angangs, aber wir können übrigens auch vermuten, dass damals schon ein Lied bekannt gewesen sei, das wir aus dem 19. Jahrhundert kennen, nämlich von Hoffmann von Fallersleben, der ja nicht nur das Deutschlandlied gedichtet hat. Der Kuckuck und der Esel, die hatten großen Streit, wer wohl am besten sänge, wer wohl am besten sänge, zur schönen Maienzeit, zur schönen Maienzeit. Darauf kann es auch anspielen, auf diese Vorstellung, nicht wahr? Und das andere, was ich erklären muss, ist ja das letzte Wort. Mines Herzen Tier für Wunde, die muß immer offen stehen, sind werde heil von Hildegunde. Es handelt sich um ein schönes Beispiel aus der Kultur des andeutenden Klagens. Die Kultur des andeutenden Klagens, des verschwiegenen Aussprechens, des sprechenden Schweigens, der verhüllenden und offenbarenden Gebärden, das ist die Kultur des Minnesangs. Denn zum Wesen des Minnedienstes gehört das Gesetz, die Dame nicht zu nennen. Hier bedient sich Walter nun der Sitte der Troubadours, für ihre Damen Verstecknamen zu brauchen. Er verrät ihren Namen und verschweigt ihn doch. Denn, natürlich, die Geliebte eines Walter ist für jeden, der mittelalterliche Dichtung kennt, und natürlich kannte der mittelalterliche Mensch mittelalterliche Dichtung, die Geliebte eines Walter ist immer Hildegunde. Das spielt an auf das Heldengedicht, das eben jedermann vertraut war, das vor allem in der lateinischen Fassung berühmt ist, das Heldengedicht von Valtarius, das im 10. Jahrhundert wohl in St. Gallen entstanden ist. Walter also hat immer nur eine Geliebte, das ist Hildegunde. Und das ist dann auch seine Geliebte. Er nennt sie und nennt sie nicht, so wie die Geliebte eines Romeo immer Julia heißen muss, wie immer sie auch tatsächlich heißen mag.